Jetzt mal was Grundsätzliches. Der Podcast für Führungskräfte. Wir alle sind Teil von Organisationen. Wenn jemand zu keiner Organisation gehört, muss das quasi begründet werden. Organisationen können zum Beispiel Vereine, Unternehmen und öffentliche Verwaltungen sein. Alle Organisationen haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten und damit großen Einfluss auf die einzelnen Mitglieder. Passen sich diese nicht an, müssen sie die Organisation gegebenenfalls schon bald wieder nach Beendigung der Probezeit verlassen. Innerhalb von Organisationen bilden sich häufig Hierarchien, die ein Oben und Unten definieren und jedem Mitglied einen Platz zuweisen. Daraus wiederum erwächst die Funktion der Vorgesetzten. Sie erteilen ihre Anweisungen, kommunizieren, geben Richtungen vor und entscheiden über Karrieren. In diesem Podcast bringen wir Licht ins Dunkel. Stefan Tank diskutiert mit Führungskräften, hinterfragt kritisch die Strukturen von Organisationen und deckt Spannungsfelder auf. Für mehr Transparenz bei Jetzt mal was Grundsätzliches.
Tag zusammen. Wir sind im Podcast zu Organisation und Führung, im Besonderen also Menschenführung. Und heutiger Gast ist General AD Eberhard Zorn, den ich recht herzlich begrüße. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und Herr Zorn ist der 16. Generalinspekteur der Bundeswehr bis, wenn ich das richtig erinnere, März 2023. Und aktuell ist Ihr Nachfolger im Amt, also der 17. So, und da ich ja selber einen Bundeswehr-Hintergrund habe, fand ich es ganz spannend, Herrn Zorn einzuladen, dass wir uns mal ein bisschen austauschen zu Organisation und zu Führung. Also wie geht eigentlich Menschenführung bei der Bundeswehr? Natürlich bin ich selber auch so geprägt, aber ich freue mich darauf, dass wir uns hier zu verschiedenen Themen austauschen können. Und als erstes, Herr Zorn, würde ich Sie bitten, mal zu sagen, was macht ein Generalinspekteur? Welche Aufgaben hat er? Und das ist ja eine sehr herausgehobene, wenn nicht die herausgehobene Position überhaupt im deutschen Militär, in der deutschen Bundeswehr. Haben Sie da überhaupt noch Menschen, die Sie führen?
Ja, also zunächst mal darf ich herzlichen Dank sagen für die Einladung und für die Möglichkeit für diesen Podcast. Generalinspekteur versuche ich mal zu übersetzen, so dass es auch der zivile Zuhörer letzten Endes einsortieren kann. Also zum einen ist es der dienstgradhöchste Soldat, den die Bundeswehr hat, neudeutsch 4-Sterne-General. Entscheidend ist dabei, dass der Generalinspekteur Vorgesetzter ist. Also das heißt, er ist gemäß aller rechtlichen Rahmenbedingungen Vorgesetzter aller Soldaten in der Bundeswehr. Von der Zahl her, wir sind bei zurzeit rund 180.000 Soldaten, also alle militärischen Angehörigen unterstehen ihm quasi. Natürlich gibt es Hierarchieebenen darunter. Die Kernaufgabe, die der Generalinspekteur hat, ist in erster Linie die militärische Beratung der Politik. Um das zu übersetzen, heißt das im Tagesgeschäft, man berät natürlich seinen Minister, jetzt in diesem aktuellen Fall Minister Pistorius. Ich hatte in meiner 5-jährigen Amtszeit insgesamt 4 Minister, also 3 Ministerinnen, 1 Minister, 2 Bundeskanzler, also Frau Merkel und Herrn Scholz. Das heißt, damit ist schon mal klar, wen man berät. Den Minister in der einen Seite im eigenen Hause, auf der anderen Seite die Bundesregierung, an der Spitze Kanzler. Und dort gibt es verschiedene Gremien, die man berät. Das ist der Bundessicherheitsrat auf der einen Seite, das ist das Sicherheitskabinett, so wie wir es jetzt heute vorfinden, zum Beispiel regelmäßig im Kontext auch des Ukraine-Krieges. Das sind die Adressaten in der Regierung, also Richtung Exekutive. Und dann haben wir die Beratungsfunktion beim Generalinspekteur Richtung Legislative in den Bundestag. Dort ist das im Wesentlichen alle 14 Tage komplette Teilnahme am Verteidigungsausschuss und ab und zu auch, je nach Einladung, im Auswärtigen Ausschuss. Das heißt, dort wird der militärische Ratschlag im Grunde abgegeben. Ansonsten darüber hinaus, jetzt über dieses politische Mehrmandat, ist es die Führung der Streitkräfte. Das heißt also Anlegen einer Militärstrategie, einer konzeptionellen Weiterentwicklung der Streitkräfte in personeller und materieller Hinsicht. Es ist im Grunde ganz konkret die Führung von Einsätzen. Das ist jetzt zurückliegend vor allem gewesen in all den Auslandseinsätzen, in denen wir gewesen sind. Also von Afghanistan über Irak bis Mali. Das war also die kernzugeordnete Führungsaufgabe. Ja, und führt der Generalinspekteur noch selber tatsächlich Personal? Nur um da mal so ein Bild zu geben. Ich habe ein Büro gehabt, das sogenannte Büro-Generalinspekteur. Das bestand aus 40 Personen, zivil wie militärisch besetzt, in unterschiedlichen Besoldungsgruppen, nennen wir das hier im öffentlichen Dienst. Das waren die, die ich unmittelbar im Tagesgeschäft hatte. Dann waren mir direkt unterstellt, wenn ich so will, meine Generale. Da reden wir dann von 3-Sterne-General, also Besoldungsgruppe B9 im öffentlichen Bereich. Das waren die 6 Inspekteure der Teilstreitkräfte und Organisationsbereiche. Und dann gab es noch die sogenannten direkt unterstellten einzelnen Dienststellen. In der Regel in der Ebene 2-Sterne-General, also B7-Besoldungsgruppe. Das ist dann mehr der Bereich Ämter und Akademien, also zum Beispiel unsere Führungsakademie, Zentrum Innere Führung, kommen wir vielleicht nochmal dazu, Stichwort Führungskultur, das Planungsamt, das maßgeblich hier mitgewirkt hat. Also solche Bereiche waren noch zusätzlich mit unterstellt, sodass also eine direkte Führung von Personal oder von Führungskräften an der Tagesordnung war.
Jetzt weiß ich ja, dass in der Karriere eines Generals ja immer sich eigentlich zumindest früher Truppenverwendung und Stabsverwendung, also auch unter anderem in diesem Bereich Militärpolitik, die haben sich ja immer abgewechselt. Das unterstelle ich aber in Ihrem Karriereweg auch. Also irgendwann waren Sie dann auch mal Divisionskommandeur und damit auch verantwortlich für mehrere tausend Menschen.
Ja, es ist, ich würde es noch früher anfangen. Also was ich damals schon als charmant fand, als ich mich zur Bundeswehr beworben habe und was ich dann auch positiverweise so erleben durfte. Man lernt Führung, wie man so schön sagt, von Anfang an, von der Pike an. Bei uns startet ja der Weg mit einer Basisausbildung, nenne ich die mal im Allgemeinen, dann mit einem Studium bei den Offizieren. Und wenn man von dem wieder rauskommt, also das alles insgesamt hat zu meiner Zeit so um die 5 Jahre in der Summe gedauert, dann wird man sofort, wir nennen das dann Zugführer, also es hat nichts mit der Eisenbahn zu tun, sondern der Zug ist ja eine militärische Einheit, etwa 30 Personen. Und mit dieser Führungsaufgabe wird man als allererstes betraut. Und ich hatte tatsächlich in meinem Gesamtkarriereweg den großen Vorteil, dass ich von der Zugebene bis eben zur höchsten Ebene, also Generalinspekteur, alle Ebenen durchlaufen habe. Und auch um das in Zahlen zu sagen, also Zug sind etwa 30, danach kam dann wieder eine Stabsfunktion im Grunde, dann wieder eine Führungsfunktion, dann waren es so rund 150, die man geführt hat, Kompanieebene. Dann gab es die Bataillonskommandeurverwendung, das ist dann unterschiedlich, wie groß sowas ist, aber heute spricht man so von roundabout 1000 Leuten. Dann kommt danach die Brigadeebene, wir sind immer in einer Mischung aus Personalentwicklung und letzten Endes Organisationsform. Mhm. Das heißt Brigade im deutschen Heer, 5000 Soldaten, dann Division, immer 10.000, 15.000, je nachdem. Und gut, darüber kam dann hinterher die Aufgabe Generalinspekteur. Zwischendrin, und das glaube ich darf man nicht völlig verkennen, sind dann diese Stabsverwendungen, die aber auch immer auch mit einer, ich würde es dann damals sagen, Teamführung oder Teamaufgabe verbunden sind. Denn wenn man jetzt in so einem Stab ist, sind die Abteilungen, die Dezernate, die man da führt, unterschiedlich groß. Also ja. Als ich meine erste Stabsverwendung hatte, hatte ich 3 Mitarbeiter. Das würde ich jetzt mal sagen, Miniteam. Geht dann hoch bis in der Ebene Abteilungsleiter im BMVG, wo man dann tatsächlich dann auch wieder mit mehreren Unterabteilungen dann schon so auf eine Zahl von so um die 200 Mitarbeitern kommt, die man da führt. Also Führung ist eigentlich immer gefordert in unterschiedlicher Ausprägung, was die Anzahl der Mitarbeitenden betrifft und auch in unterschiedlicher Form, was die Verantwortung für etwas betrifft. Mhm. Also Personalverantwortung schließt ja ein, auch Beurteilungsverpflichtungen, Dinge wie Disziplinarrecht, Betreuung, Fürsorge, Dinge, also wenn es so reingeht in das Thema Familie und Beruf, solche Sachen. In der großen Linie ist ebenfalls auch eine materielle Verantwortung drin. Also wenn man Truppe führt, hat man immer auch ganz viel Material. Und dabei dann auch regelmäßig Haushaltsverantwortung. Man kriegt Haushaltsmittel, also Geldmittel zur Verfügung gestellt, die man einsetzen kann, um halt den Auftrag zu erfüllen.
Super. Also dann sind wir auf jeden Fall schon mal richtig hier in dem Podcast. Und ich habe mir jetzt im Vorhinein natürlich Gedanken gemacht, wie wollen wir uns jetzt entlanghangeln? Und ich halte es für ganz schlau, dann mal zu sagen, okay, wir starten einfach mal mit der Personalgewinnung, weil das haben Sie ja gerade schon angesprochen, wie denn junge Leute dann in das System reinkommen. Jetzt sind wir ja beide ältere weiße Männer. Das war eine ganz andere Zeit, muss man auch deutlich sagen. Und dann schauen wir mal, was denn heute so das Thema bei der Bundeswehr ist. Nachwuchs, Personalgewinnung, also die Bundeswehr steht ja dann auch im Wettbewerb mit dem Unternehmen, mit vielen anderen Organisationen. Können Sie uns mal mitnehmen, wie dieses Spannungsfeld so ist und wie kommt denn jetzt irgendjemand oder wie stellen Sie denn überhaupt den Kontakt zu Kandidaten, zu interessierten Menschen, Frauen und Männer her?
Ja, da würde ich gerne nochmal auch zurückspringen, durchaus in die Zeit, als ich mich seinerzeit beworben habe. Nicht, weil das nette Geschichten von früher sind, sondern weil wir ja zurzeit gerade die Diskussion haben der Nachwuchsgewinnung für die Bundeswehr und wieder die Fragestellung Wehrpflicht, allgemeine Dienstpflicht, freiwillige Dienstpflicht. Und da war es nun eben zu meiner Zeit so, also 1978, dass wir ja eine Wehrpflicht hatten. Das heißt, jeder männliche Staatsbürger, deutscher Staatsbürger, wurde im Grunde ja erstmal gemustert. Das heißt, es war ein Automatismus, jeder kam mit dem Thema Bundeswehr irgendwann in Berührung, hatte dann alle Möglichkeiten, sich dort zu informieren, hatte auch die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern. Also all diese Dinge waren ja rechtlich vorgegeben, aber auf jeden Fall war ein völlig automatisches Handeln und es gab eine Ansprechstelle in jedermanns Landkreis, das war das damalige Kreiswehrersatzamt. Das heißt, es gab eine Behörde, die sich um diese Dinge da gekümmert hat. Das hat sich inzwischen, da sind wir jetzt in der Heutezeit, deutlich maßgeblich verändert, nachdem man die Wehrpflicht ja ausgesetzt hat, findet auch keine Musterung mehr statt und kein automatisches Anschreiben mehr der männlichen Bevölkerung. Damit also müssen wir auf dem freien Markt ja konkurrieren mit der zivilen Wirtschaft, mit den zivilen Behörden, öffentlichem Dienst und allem und müssen natürlich uns als Arbeitgeber präsentieren. Das hat in dieser Zeit damals, und da würde ich das mal maßgeblich unterlegen, nicht unter den, der die Wehrpflicht ausgesetzt hat, das war der Minister zu Guttenberg, sondern danach, also Frau von der Leyen, hat maßgeblich dafür gesorgt, dass das Thema der Arbeitgebermarke deutlich stärker entwickelt wurde. Davor hat Minister de Maizière einen, sag ich mal, Leitspruch kreiert in der Werbung, der hieß, wir dienen Deutschland. Das heißt, mit den Punkten sind wir es erstmal so richtig nach draußen getreten und haben versucht, Sichtbarkeit zu generieren. So, und diese Arbeitgebermarke hat dann vor allem eines geschafft. Sie hat es geschafft, durch entsprechende moderne Marketingstrukturen die Bundeswehr mit dem Flecktarnmuster, das grün-olivene Flecktarnmuster, bundesweit im Prinzip sichtbar zu machen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere dran an Werbung, an Bushaltestellen, an Bussen in Großstädten, die umhergefahren sind, bis hinein in Werbung auch in den sozialen Medien, im Internet. Also wir sind weg von der alten Kinoreklame, wo man dann saß und erstmal tief durchatmete, was da gezeigt wurde in meiner Zeit, sondern wir sind tatsächlich in sehr proaktive Kommunikation nach außen, die auch mit Werbeslogans einhergeht und die, sagen wir, die Leute dort abholt, wo sie sind, also in ihrer heutigen Lebenswirklichkeit. Das ist der Versuch gewesen, über den Weg dort voranzukommen. Das heißt, das ist der Kontakt von dort. Und das andere, was wir gemacht haben, wir sind eingestiegen in den sogenannten Berufsbildungsmessen, so würde ich das allgemein formulieren. Also hier im Kölner Raum ist das Abicom oder wie die alle hießen. Dort ist die Bundeswehr fast überall präsent mit großen Ständen, mit Beratungsteams, die da hingehen. Komplett auf Augenhöhe in der Qualität mit dem, was die Industrie anbietet. Und hat damit die Chance, die Interessierten, die dorthin gehen, natürlich auch zu informieren über Karrierewege und Laufbahnmöglichkeiten in der Bundeswehr.
Ja, aber haben wir nicht, oder hat die Bundeswehr nicht grundsätzlich eigentlich das Problem, die Konkurrenz jetzt, ich nehme jetzt mal die großen bekannten Unternehmen weg, also das Backbone eigentlich der deutschen Wirtschaft sind ja die kleinen und mittleren Unternehmen, sehr, sehr potent, sehr exportorientiert, sehr stark in Technologie. Und die haben heute ja auch ein beobachtbares Problem eigentlich, junge Menschen für sich zu gewinnen. Sehr oft wird ja gesagt, Ausbildung möchte ich nicht, ich möchte jetzt gleich studieren. Aber auch danach scheint es oftmals dann ein Problem zu geben, dann eigentlich diesen Kontakt herzustellen. So, und das ist die Grundbedingung. Und jetzt kommen Unternehmen und sagen, jetzt gibt es ja diesen, einen meiner Unlieblingsbegriffe, Work-Life-Balance. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Bundeswehr da irgendwas Adäquates anzubieten hat, weil das einfach zum Aufgabenfeld aus meiner Sicht nicht passt mit dem berühmten Früchtekorb und dem Ananasschiffchen und den ausgewiesenen Tee- und Kaffeespezialitäten, die jetzt Unternehmen dann auch anbieten. Und das ist ja kein Scherz, war in der am Samstag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine ganze Seite über Kaffee im Büro als Attraktivitätspunkt. Das haben sie doch nicht. Oder muss ich mir das heute doch vorstellen?
Ja, ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden, wie wird Bundeswehr eigentlich von außen überhaupt wahrgenommen? Also was ist das Produkt, was im Grunde ein potenzieller Bewerber, eine Bewerberin letztendlich vorsieht. Es ist relativ easy zu sagen, ja, ich will in die Autoindustrie, dann fahren Produkte auf der Straße rum. Da habe ich eine Idee, zumindest des Produkts. Ich glaube, die wenigsten haben eine Idee, wie so ein Auto gebaut wird oder geschweige denn konzipiert wird. Und bei der Bundeswehr ist es halt so, früher waren wir in der Fläche präsent mit Kasernen, Soldaten in Uniform, mit Autos, die umhergefahren sind oder auch mit Fluglärm. Heute ist das in vielen Bereichen der Republik nicht mehr der Fall. Also mein krassestes Beispiel ist Baden-Württemberg. Die sind dermaßen ausgedünnt von Bundeswehrstandorten, dass es dort mehr weiße Flächen gibt ohne Bundeswehr als mit. Das ist die Herausforderung. Jetzt haben wir im Moment ja eine Lage, die das Thema Sicherheitspolitik zumindest stärker in die Medien spült und damit natürlich schon auch diese Bedeutung Bundeswehr-Sicherheitspolitik nach vorne bringt. Also das merken wir schon, dass das Interesse an dem Thema zumindest deutlich nach vorne tritt. Es hat sich aber noch nicht signifikant niedergeschlagen auf der Bewerberzahl auf der anderen Seite. So, das heißt, es muss gelingen, dass die Bundeswehr zeigt, was ist das überhaupt für ein Berufsfeld, in das du da hineintrittst. Und da wird halt häufig nicht gesehen, welche Karrierewege, Ausbildungswege es in der Bundeswehr gibt. Wenn man sich jetzt mal klassisches Fernsehen anschaut, dort sieht man häufig die Grundausbildung. Man sieht irgendwelche marschierenden Soldaten, man sieht Kasernenhofton, man sieht enge Stuben und ähnliches. Nicht immer sieht man Werdegänge oder sieht tatsächlich das, was der Soldat jeden Tag tut oder die Soldatin. Das heißt also, da muss man am Bild arbeiten, muss man sehen, was machen die eigentlich. Und da sind wir dann bei einem Punkt, ich nehme jetzt mal den Abiturienten heraus, der nun sagt, ich möchte gern studieren. Und da bietet die Bundeswehr nun auch mit eigenen Universitäten inzwischen eine ganze Vielfalt von Studiengängen an. Zu meiner Zeit damals war das, wenn man so will, eine Vorstufe vom dualen Studiengang. Also sprich, ich verdiene Geld, ich tue schon irgendwas mit dem eigentlichen Arbeitsplatz und parallel dazu studiere ich. Heute ist das gang und gäbe. Heute bietet jede Firma irgendwelche Master- und Bachelorstudiengänge an im dualen Studienmodell. Das heißt, das ist kein Alleinstellungsmerkmal mehr für die Bundeswehr. Die Bundeswehr hat als Alleinstellungsmerkmal, dass sie zwei eigene Unis hat, dass sie natürlich Geld bezahlt, auch während des Studiums, dass sie sehr gute Lernumgebungen schafft und moderne Infrastruktur im Kontext des Studiums. Auch die Unterbringung und all diese Dinge sind natürlich da entsprechend geregelt. Also studienmäßig sind wir da inzwischen, glaube ich, alle gemeinsam auf dem gleichen Weg. Master-Bachelor-Studiengänge. Inzwischen nehmen auch zu die Promotionen am Ende eines solchen Studiengangs. Wir bieten weiterhin auch an Studiengänge, die quasi postgraduiert sind. Also der weitere Master ist bei uns inzwischen fast an der Tagesordnung. Ebenfalls auch internationale Studiengänge, die in diese Richtung hineingehen. Aber all das ist nach meiner Bewertung draußen nicht bandbreitig bekannt. Also das muss man sich im Prinzip erschließen. Im Internet findet man dazu alles, das kann man sicherlich sagen. Aber ich muss erstmal den Punkt dahin gehen. Das heißt, an der Anfangsentscheidung steht für mich die Frage bei der Beschäftigung mit Bundeswehr, also erstmal Sicherheitspolitik, was ist Bundeswehr, trage ich das Thema Landesverteidigung mit, trage ich Waffeneinsatz mit? Also die Frage muss sich, glaube ich, jeder Bewerber, jede Bewerberin als allererstes stellen, bevor man dann sagt, ja gut, was kann mir da die Bundeswehr bieten? Und dann sind wir auf dem Ausbildungsspektrum. Jetzt, wenn man die Offiziere, das habe ich grob skizziert, mal auf eine Seite nimmt, hat man natürlich noch die große Menge der Feldwebel. Also draußen würde man sagen, öffentlicher Dienst, mittlerer Dienst. Dort bilden wir aus im Grunde alle möglichen Berufe, Geselle bis Meister, die wir selber brauchen. Das geht von technischen Studiengängen, technischen Ausbildungsgängen angefangen, bis hinein in alles, was mit Verwaltung zu tun hat, Logistik, Personalwesen. Also alles, was eine Firma eigentlich draußen auch hat, braucht auch die Bundeswehr und bildet es auch entsprechend aus. Die beiden Bereiche sind die uniformierten Bereiche. Und dann haben wir noch den dritten, das ist das Zivilpersonal. Wir haben rund 60.000 Beschäftigte in der Bundeswehr, die im zivilen Spektrum, also Beamten-Angestellten-Verhältnis arbeiten, die wir auch selber ausbilden an eigenen Einrichtungen und die natürlich dann auch im Karriereweg im öffentlichen Dienstlaufbahnrecht dort entsprechend laufen können. Also das sind die Bereiche, die wir abdecken und das muss die Bundeswehr entsprechend bewerben. Und das ist eine echte Herausforderung im Konkurrenzsystem natürlich zu den zivilen Anbietern, die auch da sind.
Jetzt sind wir beide ja, Sie 78, ich bin 80 Jahre eingetreten. eine Diskussion, Frauenwehrpflicht, Frauenmilitär, gab es damals schon, wenn ich das richtig erinnere, weil in den Unterrichten zur politischen Bildung kann ich mir erinnern, dass ich die Diskussion mal irgendwann in der Kaserne durchgeführt habe mit den Wehrpflichtigen. Aber im Grunde genommen haben wir beide keine Frauen gesehen, zumindest in der Anfangszeit. Was ist denn Frauen und Militär, wie ist denn heute der Status? Sind Frauen, ist das ein mögliches Mitarbeiterpotenzial? Und wenn das so wäre, was bietet denn Bundeswehr letztendlich dann?
Ja, da sind wir natürlich auch wieder zurück bei der Frage Work-Life-Balance, Vereinbarkeit Familie und Beruf im klassischen Sinne. Und müssen da natürlich unterlegen, dass wir die Laufbahnen, also alle Laufbahnen, geöffnet haben für Frauen grob im Jahr 2000. Das heißt, das ist gemessen an dem, was andere Nationen schon durchlaufen haben, ein sehr später Zeitpunkt, wo wir das getan haben. Das ist, sagen wir mal, der Abholpunkt. Davor hatten wir nur Frauen im Bereich Medizin, also Sanitätsdienst heißt das ja bei der Bundeswehr, die wir dort im Grunde beschäftigen konnten. Heute jetzt mit Aussetzung der Wehrpflicht kommen wir im Grunde ohne Frauen nicht mehr aus. Frau von der Leyen hat das damals so schön gesagt, die Hälfte der Bevölkerung haben wir bisher ausgeblendet und jetzt haben wir sie mit eingeblendet und bewerben sie auch entsprechend. Wir sind zurzeit prozentual etwa so weit, dass wir etwa sagen, bei der Sanität, also medizinische Fachberufe querschnittlich in allen Bereichen, haben wir etwa 50-50, 50% Frauen, 50% Männer. Sehr nachgefragt, weil auch natürlich zivil verwertbar, zivil vertretbar. Das andere ist der mehr militärische Kernbereich. Der ist prozentual geringer ausgeprägt. In der Summe, im Querschnitt, kommen wir im Moment so etwa auf 13% Frauenanteil in der Bundeswehr insgesamt. Und im militärischen Bereich beobachten wir natürlich schon Unterschiede, wenn wir jetzt mal im Militärischen gucken, nach Truppengattungen. Also in der Kampftruppe, Fallschirmjägertruppe, Panzerfahren und so weiter, finden wir prozentual nochmal wieder weniger Frauen vor, als beispielsweise in den Bereichen, wie zum Beispiel, die mehr mit Verwaltung zu tun haben, mit Logistik zu tun haben, oder die mehr damit zu tun haben, sagen wir, im Bereich der Dienstleistungen letzten Endes das zu fordern. Das ist so, wir bewerben auch das andere, geht bis beim Studiengang, MINT-Studiengänge sind bei uns auch mit einem geringeren Frauenanteil versehen, als wir es gerne hätten. Wir fördern es aber. Wenn dann wirklich Frauen da sind, die das wollen, dann wird das auch entsprechend gefördert. Also insofern ist das im Moment die Gemengelage. Das Ziel, was jetzt ausgegeben wurde durch den neuen Minister, dass wir einen prozentualen Anteil querschnittlich von 20% erreichen wollen, ist ein Ziel für die nächsten Jahre. Nicht ganz einfach. So, aber wie kommen wir im Grunde dahin, dass wir dieses Thema Work-Life-Balance beleuchten wollen? Wir erleben heute bei unseren Bewerbungszentren, also wir nennen die Karrierezentren, erleben wir Leute, die quasi von Abitur wegkommen und die erste Frage stellen, kann ich bei euch Homeoffice machen? Habe ich einen Arbeitsplatz mit Computer? Wie ist das eigentlich hier mit Work-Life-Balance? Habe ich genug frei? Habe ich 4-Tage-Woche und so weiter? Ich vergleiche das eigentlich immer in dieser Anfangszeit und in den unteren Ebenen mit der Ebene Produktion in einem produzierenden Gewerbe. Also es ist nicht vorstellbar, dass VW von zu Hause aus Autos baut. Die brauchen irgendwelche Leute, die auf den Arbeitsplatz hingehen und dort etwas tun. Analog ist das auch bei der Bundeswehr. Das heißt, wir starten natürlich erstmal in der Grundausbildung ja, mit der Truppe, also mit einer Kaserne, wo man erstmal untergebracht wird, wo man einen Dienstplan folgt, der die Ausbildung, die Basisausbildung erstmal durchläuft. Also da würde ich mal ausschließen, dass wir Homeoffice oder so irgendwas machen können. Keine Chance. Das Gleiche gilt dann später in all den Truppenverwendungen, wo es darauf ankommt, dass das Team, also was ich eingangs mal sagte, diese 30 Mann, 100 Mann, wie auch immer, dass die als Team zusammenwirken. Und die wirken in der Regel zusammen halt mit ihrem Gerät, mit ihrem Material. Also ein Panzerzug hat halt eine Menge Panzer. Die fahre ich nicht von zu Hause von meinem Videodesk aus, ist kein Computerspiel, sondern in echt. Und die wirken nur als Team zusammen. Das würde ich jetzt mal sagen, ist bei einem Berufsweg, Berufssoldat, zumindest mal die ersten 10 Jahre so der Fall. Jetzt kommen wir in die Phase, wo ginge denn möglicherweise Work-Life-Balance, wo ginge Homeoffice und wo haben wir es auch real praktiziert, zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit. Also in allem, was mit Stabs- und Büroverwendungen zu tun hat. Dort sind wir inzwischen so digital ausgestattet, dass wir das System von Videokonferenzen, von Zoom-Konferenzen oder ähnlichem problemlos ausgestalten können. da ist auch die Möglichkeit, flexibel die Dinge zu gestalten und zu sagen, also wir machen hier mal eine entsprechende Homeoffice-Phase rein, wenn das familiär so bedingt ist. All diese Dinge sind dort technisch leistbar. Und ich würde es mal so sagen, je höher man dann kommt in den Stabsverwendungen, desto eher ist es dann auch machbar. Also ich kann es jetzt sogar sagen, in meinem alten Büro, an dem kleinen Beispiel, meine 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die ich da hatte, da waren Leute dabei, die haben tatsächlich 2-3 Tage von zu Hause aus gearbeitet. Und da war zu Hause nicht Berlin, sondern irgendwo in der Republik. Sie waren technisch angebunden. Und wenn ich jetzt mal sehe, was machen die da eigentlich? Ja, die einen schreiben Reden beispielsweise, die nächsten schreiben Presseartikel. Die anderen bereiten eine Reise vor oder eine Tagung. Das kann ich problemlos auch von unterwegs machen und von zu Hause. Also das ist so die Gemengelage. Das heißt, der junge, neue Bewerber und die Bewerberin, die müssen im Grunde klar davon ausgehen, dass sie die ersten 10-12 Berufsjahre eigentlich eher nicht im Homeoffice verbringen, sondern mit der Truppe, bei der Truppe, mit ihrem Großgerät zusammen und dort ihren Auftrag im Prinzip erfüllen. Das ist so etwa das Bild, was ich schildern würde.
Was ich jetzt beobachte, ist auf der einen Seite ja die offensichtlich eine geringere Anzahl an Kandidaten, für welches Unternehmen, für welche Organisation ja auch immer. Und auf der anderen Seite eben der Bedarf der Organisation, in ihrem Fall eben der Bundeswehr. Aber die VWs haben auch Bedarf, die kleinen und mittleren Unternehmen haben auch Bedarf. So. Und jeder schreit. Meine Beobachtung ist jetzt, dass vielfach dann auch Menschen Eintritt in die Organisation bekommen, die aus meiner Sicht des Externen, der da drauf guckt, eigentlich nicht dahin gehören. Oder wo sich rausstellt, dass sie nach 1 oder 2 Jahren einfach nicht zu der Organisation, zu einer Unternehmenskultur, wie auch immer, zu dem Team, was da arbeitet, passt. Das heißt, im Umkehrschluss die Frage an Sie, Herr Zorn: Was muss ich denn machen, damit die Bundeswehr sagt, nee, du passt einfach nicht zu mir ins System? Also da muss es ja dann auch irgendwas geben, gerade auch eigentlich am Anfang einer Auswahl. Und wir beide sind ja noch in Köln dann gewesen, da gab es diese, ich weiß überhaupt nicht, wo die ist in Köln, die Mudra-Kaserne. Ich weiß auch nicht mehr, ob es die heute noch gibt.
Genau
noch
wie damals.
Okay, herzlichen Glückwunsch. Und dann erinnere ich mich, Weihnachten 79 und ein 3-tägiges Assessment Center mit dieser Mörderfrage. Tank, nach einem Basketballspiel, wie viele Klimmzüge machst du denn noch? Und ich weiß noch, wie heute, wie ich mich dann in die Hosenträger reingelehnt habe, locker 3. Natürlich habe ich nicht einen einzigen geschafft, gar nichts war's. So, aber letztendlich, was sind denn Kriterien, dass jemand oder dass die Bundeswehr als möglicher Arbeitgeber dann auch sagt, pass mal auf, du passt einfach nicht zu uns? Oder wird wirklich jeder genommen?
Ja, es ist so, dass wir dieses Assessment Center in Köln noch immer haben. Es ist auch modern gehalten worden. Also es sind nicht die altbackenen Dinge, die man so aus alten Filmen noch so kennt, sondern es ist wirklich so, dass wir also in den Assessments, in den Systematiken, den Methodiken, den Testungen im Grunde so vorgehen wie Industrie auch. Das Einzige, was bei uns noch besonders drinsteckt, ist das Thema der gesundheitlichen Eignung und der körperlichen Fitness. Das sind die zwei Dinge, die vielleicht jetzt eine zivile Firma so nicht nachfragt, nicht in allen Fällen. Das wird also getestet. Und da sind wir, jetzt das Kölner Modell war so ein 3-Tages-Modell, inzwischen auch dabei, das zu verkürzen, damit es auch handhabbar bleibt vom Aufwand her für die Bewerber. Das heißt, da testen wir all diese Dinge durch. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Kriterien, die aber in der Summe dann zu einer Einschätzung führen, passt jemand zu uns oder nicht. Und wir gehen zunehmend dahin zu sagen, wir bewerten eigentlich das Potenzial, das jemand mitbringt, und nicht das, was er heute schon kann. Denn wenn man ehrlich ist, das militärische Handwerkszeug kann eigentlich keiner von draußen mitbringen. Das gibt's nichts, kann man nirgendwo erwerben. Aber es gibt bestimmte Voraussetzungen, die natürlich dazu führen, dass man es erlernen kann. Also ich sage immer, beim Bund ist nichts, was man nicht lernen könnte. Man braucht halt vielleicht länger Zeit oder man braucht irgendeine Ausbildung dazu. So, jetzt nehmen wir mal die körperliche Leistungsfähigkeit. Da war es zu unserer Zeit so, dass man im Grunde Dinge getan hat, die auch in der Schule getestet wurden. Wir hatten dann in der aktiven Zeit das berühmte deutsche Sportabzeichen, nach dem geguckt wurde. Wenn das einer erfüllt hat, war das schon mal erstmal die Basis. Heute gehen wir noch viel allgemeiner ran. Das heißt also, wir gucken einfach nur, stimmt das von der Belastbarkeit, von der physischen Belastbarkeit der Betroffenen, und dann ist das ausbaufähig. Der Rest ist dann etwas, was man beibringen kann. Beim Thema, nennen wir es mal, intellektuelle, kognitive Fähigkeiten, da wird nach Testungen natürlich geschaut, kann einer rechnen, schreiben, lesen, die üblichen Dinge, und es wird eine ganz besondere nochmal Studierfähigkeit bei uns abgerufen oder abgeprüft. Warum? Weil unser Studiengang eben verkürzt ist. Wir studieren ja in Trimesterform, das heißt also deutlich schneller als draußen, haben also damit also auch eine gewisse Erwartung, dass in der Kürze der Zeit das Studium auch vollendet werden kann, und wir versuchen zu prognostizieren, gibt es eine Erfolgswahrscheinlichkeit, dass man das auch schafft. Also mein Lieblingsbeispiel ist einer, wenn einer Physik schon quasi nach den Hebelgesetzen abgewählt hat, wenn er in Mathe eine 4 mitbringt und der dann um die Ecke kommt und möchte gerne Elektrotechnik studieren, dann kommt in der Regel raus, dass das vielleicht nicht ganz die richtig passende Studienwahl wäre. Das heißt, wir beraten dort auch sofort fürs Studium oder aber für den Ausbildungsberuf und sagen also, wir empfehlen eher weniger das, sondern eher was anderes. Es gibt genug Varianten, die wir da in der Summe anbieten können. Also das wird dort als zweites getestet. Das führt aber noch nicht dazu, dass wir einen Bewerber sofort ablehnen, sondern wir versuchen immer, der schon mal kommt und Interesse hat, ihn so zu beraten, dass er sich bei uns dann wieder wohlfühlt in diesem Ausbildungsgang. Wenn man jetzt schaut, was für Kriterien sind geeignet, jemanden von vornherein auszuschließen, dann würde ich das wirklich ganz eng fassen wollen auf reine gesundheitliche Themen. Also ich nehme jetzt mal ein ganz lapidares, allgemeinverständliches Thema, Haselnussallergie. Das klingt jetzt total einfach, führt aber zu einem Ausschluss, weil wir es in unserem System einfach nicht gewährleisten können, dass jemand sein Leben lang ohne Haselnüsse irgendwie klarkommt. Also es gibt, um es allgemein zu machen, es gibt gesundheitliche Kriterien, wenn die nicht erfüllt werden, dann ist eine Einstellung in den Soldatenberuf in der Regel dann nicht möglich.
Also ein klassisches K.O.-Kriterium.
Das ist ein K.O.-Kriterium. Ja. Bei allem anderen gehen wir im Grunde hin und schauen, welche Talente hat die Bewerberin, der Bewerber, was bringt sein Potenzial schon mit, wie ausbaufähig ist das für uns, und wir versuchen dann aus der ganzen Vielfalt von, nennen wir es mal, Berufswegen, Laufbahnwegen, Ausbildungswegen, das so zusammenzuschneidern, dass wir das jemandem anbieten können. Ob er es dann wählt, ist eine zweite Frage. Aber wir bieten an von ziviler Laufbahn über militärisch in allen Kategorien. Es ist auch kein Zwang, dass einer, der Offizier werden möchte, zwingend studiert. Also wir stellen auch Offiziere ein ohne Studium. Machen wir auch. Mhm. Dann ist natürlich klar, die Laufbahnperspektive ist am Ende eine andere. Also mit Studium, und da hängen wir dann am öffentlichen Dienst letzten Endes. Mit Studium ist klar, Masterabschluss, schaffe ich auch laufbahnperspektivisch den höheren Dienst. Das ist dann bei der Bundeswehr Stabsoffizier. Wenn ich das nicht habe und mache bis Bachelor, dann ist das eben dann gehobener Dienst, wenn man so will. Wenn ich Feldwebel mache, dann ist das bis zur Meisterebene in der handwerklichen Seite und ist bei uns dann der mittlere Dienst. Es gibt aber immer Laufbahndurchlässigkeit. Insofern, das gestalten wir aus. Insofern ist das so im Grunde die Herangehensweise bei dieser Testung. Ein Punkt, der mir noch wichtig ist, ist die Frage der Teambefähigung auf der einen Seite. Also ich sage bewusst Teambefähigung, weil aus der ergibt sich hinterher dann auch die Frage Führungsqualifikation. Man kann, glaube ich, in so einem Assessment bei einem 18-, 20-jährigen Bewerber kaum sagen, das ist die Führungskraft der Zukunft. Also das mit Sicherheit nicht, das entwickelt sich ja auch ein bisschen. Aber wir gucken, ist diese Teambefähigung da, ist das eine Basis, auf der man aufsetzen kann. Das würde ich sagen, ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist dann, dass man versucht eben festzustellen, wenn Teambefähigung zueinander geht, die geistigen und die körperlichen Kapazitäten da sind, dass man dann schon prüft in der gesamten Ausbildung, wo kristallisieren sich hier besondere Führungskräfte heraus, die dann das Thema Führung dann weiter erlernen und dann im Laufbahnweg dann auch dann auf sie zugeschnitten dann erleben können.